Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnies, dem Comedy-Podcast aus der Komfortzone. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris, wie geht's dir?
Hallo Julia, mir geht's gut. Und du hörst es, ich muss heute aus der absoluten Komfortzone für mich starten.
Ja.
Weil ich nicht Hochdeutsch rede, zumindest mal zum Anfang. Weil ich habe gemerkt, das ist für mich auch eine Hürde.
Ja.
Ich merke jeden Tag in Deutschland, wie das für mich eigentlich die neue deutsche Mauer ist für mich.
Ja.
Die Berliner Mauer ist quasi da in Köln für mich und das ist die Sprachhürde.
Ja, es ist auch, also ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, es ist mühsam, die ganze Zeit eine Sprache zu sprechen, die nicht deine ist, aber dir selber die Maßstäbe zu setzen, dass es genauso klingen soll wie bei Leuten, deren Muttersprache Hochdeutsch ist.
Ach, ich stelle mir die Maßstäbe gar nicht, ich setze mir die gar nicht. Es wird einfach schlicht erwartet. Ja. Weil immer, wenn ich etwas sage, wo nicht so ist, wo, wie man es auf Hochdeutsch würde sagen, dann wird es kommentiert.
Ja, das stimmt.
Das ist halt so.
Da muss ich auch mal wirklich sagen, Leute, bitte hört auf, das zu kommentieren, weil es ist ja noch nicht mal so, dass die Leute sagen, du hast das doof ausgesprochen, du sagst vor allem und nicht vor allem, sondern die verpacken das dann noch so nett. Oh, ich finde das so süß, wenn du sagst vor allem. Es ist ja bestimmt nett gemeint und so, aber Leute, ihr checkt gar nicht, dass ihr immer, wenn ihr sowas kommentiert, immer nur unterstreicht, dass jemand anders ist und nicht dazugehört. Ja. Das ist eigentlich kein Kompliment, das ist eher so,
Genau, und mit dem Süß muss halt die Schweiz auch leben.
Ja.
Nicht nur wegen der Schocke, sondern einfach auch wegen der Größe vom Land.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Ja, ich bin auf jeden Fall froh, je öfter du Schweizerdeutsch mit mir sprichst, weil dadurch, dass wir jetzt auch Corona ist und wir selten in der Schweiz gewesen sind in den letzten anderthalb Jahren, habe ich schon wieder das Gefühl, ich habe die Sprache schon wieder fast verlernt. Also sprechen kann ich sie eh nicht, aber ich kann sie verstehen.
Ja.
Und ab und zu muss Leak aus unserem Privatleben musst du auch mal mit mir Schweizerdeutsch sprechen, weil wenn ich dann wieder zu deiner Familie komme, verstehe ich sonst kein Wort. Und ich muss das dann immer kurz vorher, schon so zwei Wochen vorher, musst du dann Schweizerdeutsch nur noch mit mir reden, damit ich dann wieder was verstehe, wenn ich in der Schweiz bin.
Ich muss jetzt zwei Sachen loswerden, zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass ich selber an mir merke, wenn ich dann wieder Schweizerdeutsch rede, so wie jetzt, dass es fast ein bisschen wie eine Karikatur von dem ist. Also nicht jetzt, rede ich relativ normal.
Yeah.
Aber manchmal sagst du, jetzt reden wir auf Schweizerdeutsch und dann fange ich also direkt wie eine Schauspielrolle an zu reden, was eigentlich ja nicht der Sinn ist. Es soll ja eigentlich authentisch sein und nicht quasi Schauspiel.
Ja, man kann sagen, du bist in Deutschland angekommen, weil du dich jetzt schon über den Schweizer Akzent lustig machst selber.
Und das andere ist, ich merke halt, also manchmal bin ich echt einfach müde. Also wirklich müde vom Reden. Und du kennst es ja, wenn wir jetzt schreiben als AutorInnen, dann müssen wir manchmal unsere Drehbücher auch lesen selber. Bei so Buchlesungen heisst das. Sketch oder so, Einspieler. Und manchmal muss man halt grosse Parts lesen. Und ich möchte dann richtig, wie ich über die Sachen stolpern. Und ich bekomme das Timing auch nicht hin. Und es ist richtig anstrengend.
Aber es ist doch schwer, es ist ja nicht deine Muttersprache.
Es ist halt wirklich ein Kampf. Ja, es ist halt nicht meine Muttersprache. Schweizerdeutsch ist schon etwas anderes.
Mhm.
Aber Hochdeutsch ist ja sehr nah dran. Und vor allem, wir wachsen auch mit Hochdeutsch auf, weil wir es im Fernsehen schauen. In der Schule reden wir nicht Hochdeutsch, es wird Standardsprache.
Das ist der Bobo Hochdeutsch.
Genau, aber es gibt, man geht eigentlich, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, man schießt drauf, wie es tönt, ob es akzentfrei ist oder nicht.
Yeah.
Aber es ist halt sehr eng verwandt. Und darum wird irgendwie auch erwartet von Leuten, die aus der Schweiz kommen, dass sie auf Hochdeutsch wechseln, wenn man sie nicht versteht. Mhm. Obwohl es eigentlich eine Fremdsprache ist. Ich komme mich aber gar nicht auslassen, weil ich merke genau, je mehr ich über die Schweiz rede, desto mehr Spiegel, Bild, Tagesschau-Artikel bekomme ich zugeschickt, wo es irgendwie um die Schweiz geht. Völlig random Sachen aus der Schweiz bekomme ich von Leuten zugeschickt, die ich nicht kenne, weil es einfach um die Schweiz geht.
Ich glaube halt einfach, es ist ein Phänomen, wenn man jemanden kennt, beziehungsweise kennt in Anführungsstrichen, der aus der Schweiz kommt. Weil es gibt nicht so viele SchweizerInnen und schon gar nicht in Deutschland. Also ich kenne persönlich auch nur zwei, drei, vier so. Und dann ist das so ein Phänomen, dass man dann denkt, oh, da ist passiert was mit der Schweiz, das muss ich ihm schnell zuschicken.
Mhm.
Weil man, glaube ich, auch denkt, wenn man hier wohnt in der Schweiz, passiert nicht so viel. Und wenn, dann muss man es schnell jemandem sagen.
Ja, ist natürlich nicht ganz falsch. Es passiert tatsächlich nicht so viel.
Ja, es passiert, also es ist halt so groß wie NRW, ne? Also so viele Sachen passieren da auch, wie
ja,
in NRW.
Also NRW ist eigentlich von der Einwohnerzahl doppelt so groß sogar.
Das ist schon am Hade. Aber von der Fläche kommt es ungefähr hin.
Ich weiß gar nicht.
Naja, ich habe wahrscheinlich komplettes Halbwissen jetzt.
Ich habe mal gehört, dass Bayern und Baden-Württemberg, also jeweils die Bundesländer, größer sind für sich allein als die Schweiz. Aber ist ja wurscht.
Das ist schon krass.
Auch.
Auf jeden Fall bist du hier so der Schweizer, dem die Leute dann die Sachen zuschicken, wenn irgendwas in der Schweiz passiert.
Ich schaffle mir mein eigenes Grab. Auf der anderen Seite ist es auch gut, falls mal jemand bei Pilawa das Länderquiz, das Europa-Quiz macht und Michelle Hunziker absagt, Stefanie Heinzmann absagt, Hesselbrugger absagt. Vielleicht komme ich
Dennis Egli absagt.
Luca Henny absagt.
Und Peach Weber absagt.
Dann vielleicht hat es ja mal Platz für mich, um dort...
Und du kannst dann jemanden anrufen, der da hinkommen kann. Ja. Apropos Prominente. Ich habe jetzt neulich bei meinem Haus- und Hofradiosender gehört, WDR4 natürlich, das ist der Boomer-Sender, den höre ich jeden Morgen zum Frühstück. Da laufen übrigens gerade die Top 444 Songs und das sind, die werden von den HörerInnen gewählt. Und das sind ausschließlich Songs von den Beatles, Rolling Stones und Dire Straits. 444 Songs, man kann wirklich nie genug davon kriegen. Und da habe ich jetzt einen Song gehört von Eros Ramazzotti. Und da ist mir aufgefallen, krass eigentlich. Also, Eros Ramazzotti, super Musik einfach. Ich stehe da total drauf. Aber Eros Ramazzotti, absolutes Phänomen. Ein italienischer Sänger, der italienischsprachig singt, aber in Deutschland eine 1A-Karriere hingelegt hat. Und das passiert ja wirklich selten, dass jemand aus dem europäischen Nachbarland, der in seiner Muttersprache singt, in Deutschland den Durchbruch schafft. Fand ich total bemerkenswert. Und da habe ich darüber nachgedacht, woran das liegt. Und dann habe ich mich gefragt, ob Eros Ramazzotti in Italien überhaupt berühmt ist. Ich traue es ihm zu. Ja. Aber es könnte auch sein, dass er nur in Deutschland berühmt ist, genau wie, und jetzt kommt mein Vergleich, Milo.
Ja, ja.
Kennst du den Sänger, mit der Glatze? Ja, ja. Da denke ich mir auch, also, kommt der Luxemburg, Belgien? Ich glaube, aus Belgien. So, da kommt der her und ich glaube, da kennt den keine Sau. Also hat er vielleicht einen Hit gehabt und dann ist er abgetaucht. Und wo ist er hingetaucht? Nach Deutschland, in den Fernsehgarten. In Deutschland hält er sich seit 10 Jahren oder so. Und ich glaube nicht, dass er in seiner Heimat noch berühmt ist. Und jetzt habe ich auch gemerkt, habe ich ihn im Fernsehen gesehen, da gibt er auf einmal ein Interview. Da spricht er auf einmal fließend Deutsch. So, ja, natürlich. Ich dachte ja nur hier Auftritt. Das ist wie bei David Hasselhoff.
Ich frage mich aber, bei Eros Ramazzotti ist es ja so, er singt auf Italienisch, was jetzt nicht eine Weltsprache ist. Ne? In der Musik ist Englisch die Weltsprache, natürlich in der Popkultur und in Deutschland Deutsch. Und jetzt Eros Ramazzotti singt ja Italienisch, ist in Deutschland erfolgreich. Frage ich mich, ist er zum Beispiel auch in Frankreich erfolgreich? Oder ist das so ein deutschsprachiges Phänomen? Also ich weiß, in der Schweiz und in Österreich ist er auch erfolgreich.
Ja, das ist die große Preisfrage. Und vor allem frage ich mich, wie ist das zustande gekommen? Ich denke immer, es gibt ja manchmal so Städte in Europa, auch in der Schweiz gibt es ja so Städte, die in den 60er, 70er Jahren so eine Tourismusaktion gestartet haben, wo dann der Tourismusleiter der Stadt gesagt hat, ich gehe jetzt mal in den und den Ort, keine Ahnung, in irgendeine Provinz in China und in diesem Ort mache ich extrem viel Werbung für unseren Ort.
Wo man auch sagen muss, Provinzen in China sind wahrscheinlich Riesenstädte.
Riesenstädte, aber da läuft dann eine komplette Kampagne ja über Jahre hinweg für diesen Ort und da kommen dann auch noch Jahrzehnte später die Leute in Massen vorbei, weil damals so Werbung dafür gemacht wurde. Und das denke ich mir bei Eros Ramazzotti ist es genauso gelaufen.
Ja, ich glaube aber, die Werbung läuft weiter, weil zum Beispiel habe ich mal irgendwie eine Doku oder eine Reportage über Baden-Baden gesehen. Was ja, glaube ich, ich war noch nie dort. Ich glaube schon eine schöne Stadt ist, aber jetzt nicht die Stadt, wo man jetzt, wenn man an Deutschland denkt, wo man als erstes hinfährt. Und dort ist es aber wohl so, dass sehr viele Leute, ich glaube, aus China dorthin fahren und dort Uhren und Pelzmäntel kaufen.
Ja.
Was ich jetzt gar nicht so mit Baden-Baden in Verbindung bringe. Natürlich, man kennt, da sind viele alte Leute und auch irgendwie viele Leute, die irgendwie Geld haben. Aber es ist jetzt nicht so der Ort, wo man jetzt denkt, da geht man jetzt hin, wenn man Uhren und Pelzmäntel kaufen will in Deutschland.
Das ist dann irgendwie so ein fuchsiger Tourismusdirektor gewesen, der gesagt hat, wir machen jetzt mal Werbung für Baden-Baden. Mhm. So, und heute fragt man sich, warum kommen da Leute hin? Und das war einfach vor 30, 40 Jahren, hat er da die Leute angelockt. Und so, glaube ich, ist es auch mit Eros Ramazzotti. Da hat mal irgendwann der Tourismusdirektor von Neapel gesagt, so, wir haben hier einen Eros, den schicken wir jetzt mal nach Schwerte-Ärgste und dann machen wir richtig Werbung für den. Und dann ist das irgendwie auf WDR4 gelaufen, dann ist das quasi explodiert.
Ich habe mal eine Doku gesehen mit David Hasselhoff, den hast du vorhin erwähnt. Und das ist ja wirklich so ein Beispiel. Der sagt selber, er ist nur in Deutschland bekannt.
Ja.
Also ich glaube nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen, ne, Schweiz, Österreich, vielleicht Tschechien, Polen, kann ich mir schon vorstellen, aber er ist nicht mehr in den USA angesagt. Oder auch, frage ich mich, ist er in Frankreich bekannt? Kennt man den überhaupt?
Ich glaube nicht und ich finde das halt auch eben irgendwie so peinlich, weil diese Leute, David Hasselhoff ist eigentlich in Deutschland nur so beliebt und bekannt, weil die halt sagen, das ist ein Star in den USA, der hat bei Knight Rider mitgespielt, der ist ein Riesenstar aus den USA und wir können ihn hier hautnah erleben, so. Nope, einfach nope, den kennt da keine Sau mehr. Der ist einfach nur in Deutschland, tingelt er sich von einem 1.000-Euro-Auftritt zum nächsten und lebt davon. Der lebt von Deutschland.
Anderes Beispiel, Ray Garvey. Ja. Der Vorzeige-Ire für Deutschland.
Den kennt doch keine Sau.
Gelebte Pubkultur kommt hier mit der irischen Flöte reingetänzelt bei Voice of Germany.
A Riverdance.
Wirklich mit seinem Akzent. Und ich behaupte, erstens, also ich weiß, dass er in Irland absolut unbekannt ist. Kein Schwein kennt den, erstens. Und ja. Ich behaupte, dass der perfektes Hochdeutsch spricht.
Ja. Privat. Glaub ich auch. Ja.
Und dass seine Bühnenfigur ist Ray Garvey.
Ja, international. Das kommt halt mega gut an. Deutsche sind so leicht zu beeindrucken, wenn jemand so einen American-Akzent hat, weil Amerika, wow, Irland, England, das sind so die coolen Länder. Wow, wenn du da einen Akzent hast, das ist so international. Der ist weltweit bekannt, weil er hat einen irischen Akzent. So. Ich glaube, das ist wirklich seine Bühnenfigur. Ich glaube, der schwäbelt.
Der kommt eigentlich aus Kreilsheim.
Ja. Ja, Ray Garvey kommt aus Kreilsheim. Vielleicht ist das die nächste Theorie, nachdem wir ausgeschlossen haben, dass Angelo Kelly in Irland wohnt. Können wir jetzt die Theorie aufstellen, dass Ray Garvey nicht aus Irland kommt, sondern aus Kreilsheim. Ja, finde ich gut. Aber bei Eros Ramazzotti, da kannst du mir jetzt quasi auch keine genaue Auskunft geben, wie das damals zustande gekommen ist. Ist der einfach europaweit durchgestartet oder nur in Deutschland?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist denn mit der Schweiz? War der in der Schweiz auch bekannt?
Auf jeden Fall, den kennt man da.
Okay.
Bei Benny Turner, bei Benissimo.
Aber dann würde ich sagen, dann ist er wirklich in ganz Europa.
Wahrscheinlich, aber ist er zum Beispiel in England bekannt oder in den USA? Füllt er in New York den Madison Square Garden und wir wissen nichts davon?
Ja, vielleicht.
Oder das Umgekehrte, spielt er in kleinen Pubs und niemand kennt ihn. Und was ist mit deutschen Künstlern? Vielleicht kennt man Peter Maffay, ist ein großer Star. Aber vielleicht ist er noch der größere Star in den USA und wir kriegen nichts mit davon.
Ja, so wie Modern Talking in Russland.
Ein Riesending.
Ein Riesending.
Aber hier wissen wir es gar nicht.
Ja, vielleicht ist Peter Maffay ein Riesenstar in Uganda. Sowas, was man gar nicht weiß.
Ja, es bleibt zu klären.
Meinst du, Eros Ramazzotti war mal Headliner beim Coachella und wir wissen es nicht?
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Die Lieder, die er singt, sind ja universal. Das ist ja wirklich, Musik ist die Sprache der Welt. Jeder versteht sich. Alle verstehen sich.
Das ist wie Esperanto.
Da habe ich mal so einen Studiengang belegt. Geschichte der mittelasiatischen Musik, meine ich, oder so. Mhm. Und da hat unser Dozent wirklich so ein Pamphlet gehalten, dass ihm nichts mehr auf den Sack geht, wenn die Leute sagen, die Musik ist universell. Weil wir können natürlich die Codes gar nicht erkennen, was in andere Musik übertragen wird. Also wenn jetzt jemand singt, so Makam-Tonleitern aus der arabischen Musik, wenn man so will, die können wir gar nicht dann deuten, weil bei uns heißt es dann irgendwie so, oh, das ist irgendwie Sehnsucht. Aber dabei geht es um ganz was anderes.
Ja, das ist irgendwie so das Gleiche, wenn Leute sagen, ich sehe keine Farben. So, wirklich nur auf musikalisch übertragen, das ist universell, das ist die Sprache der Liebe. Dabei geht es einfach nur darum, dass sie nicht verstehen, worum es geht, weil sie sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Richtig, weil man die Codes nicht lesen kann und weil man die natürlich auch vielleicht kennen muss oder auch einfach die Sprache verstehen muss, um den Text zu verstehen, ganz einfach. Ne?
Ja, kann ich gut verstehen, dass ein Dozent das gesagt hat.
Ich habe eine Formatidee. Ray Garvey kann nicht in zu vielen Formaten auftreten, denke ich mir.
Ja.
Und was ist, man kennt ihn ja nicht in Irland, kein Schwein kennt ihn da. Ray Garvey ist aber der Vorzeige-Ire in Deutschland. Und jetzt kommt's. Ray Garvey muss in sein Herkunftsland, in Anführungszeichen, er kommt ja aus Kreisheim, wie wir jetzt gerade aufgedeckt haben, und muss dort bekannt werden. Dasselbe mit David Hasselhoff oder Milo. Die gehen zurück,
okay.
USA, Belgien, Eros Ramazzotti muss nach Italien und dort bekannt werden.
Also ich möchte jetzt mal Eros Ramazzotti außen vor nehmen. Als einziger von den vielen traue ich dem zu, dass er in Italien wirklich mega bekannt ist.
Ja klar, der ist der größte
Aber
Musiker.
Aber bei Milo sieht das ganz anders aus. Und ich würde gerne sehen, wie Milo versucht, in Belgien richtig berühmt zu werden. Und zwar from scratch. Er muss wirklich anfangen in einem kleinen Club und muss sich da hochspielen.
Das Ding bei Milo ist, den sieht man gut und gerne mal bei ARD, immer wieder sonntags bei Stefan Ross und 2 Stunden später beim ZDF Frühstücksfernsehen live an einem Tag, am selben Tag. Und da weiß man, der Typ hat's dringend notwendig. Das ist keine große Nummer. Oder auch mal so sonntagnachmittags random auf dem MDR.
Ja, das ist auch so ein Typ, der tritt beim Siegener Kulturfestival Kultur pur auf. Mitten im Wald. Mitten auf der Ginsburger Heide tritt dann Milo auf in so einem Zelt, wo der Schweiß von der Decke tropft, wo es so Plastikbecher gibt mit Bier. Weil er halt einfach in Deutschland alles mitnehmen muss, was geht. Weil zu Hause in Belgien, da bleibt ihm nichts anderes übrig, als einen eigentlichen Job auszuüben, was auch immer das sein mag. Zerspannungsmechaniker oder was? Steuerberater. Ich weiß nicht, was hat Milo gelernt? Was hat er getan vorher?
Ich habe früher mal in der Band gespielt, in Teenagerzeiten, wo wir dann halt dringend auf der Suche nach Gigs waren. Und dann wurde uns ein Gig angeboten an einer Kirmes quasi. Bei uns heißt das Jugendfest. Und das ist halt wirklich so Festzeltstimmung. So weiße Festzelt, vielleicht für 200, 300, 400 Leute vielleicht.
So wie beim Schützenfest.
Ja, ja, genau, Schützenfest. Ja. Wir sind dahin, es war so eine Hip-Hop-Band und wir wussten, die Musik ist eigentlich komplett fehl am Platz da.
Ja.
Und wir sind dahin gefahren und wir wussten, wahrscheinlich wird da vielleicht die Hälfte des Saals voll sein, bei 200, 300 Leuten.
Des Saals, finde ich aber optimistisch ausgedrückt.
Schnitt, da waren dann 3 Leute. Und eine Person war mein Vater. Und die 2 anderen waren beim Hotdog-Stand und haben irgendwie Hotdogs gemacht für keine Leute, die da waren.
Nein.
Und wir haben da eigentlich vor leeren Ringen gespielt. So wirklich, also wenn du vor dir 100 oder 200 leere Bierbänke hast und du musst das Ding durchziehen, weil du hast eine Abendgage vor 200 Franken für 5 Leute oder 6 Leute.
Oh nein.
Das ist ja wirklich das große Geld für Jugendliche. Dann haben wir das eisern durchgezogen, aber es war halt kein Schwein da.
Oh nein.
Ich war zwischendurch, ist mal eine gekommen und hat gefragt, könnt ihr eigentlich auch was von UB40?
Oh nein. Aber habt ihr da nicht gespielt, bitte?
Haben wir nicht gespielt. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Damals habe ich noch kein WDR4 gehört. Heute wüsste ich das ja.
Ja, ich war ja auch mal in einer Band, nicht so seriös wie du, ich war nur in einer Schülerband. Da habe ich gesungen, zusammen mit einer Freundin und wir waren alle in einer Klasse, die ganze Band. Unser Klassenlehrer hieß Herr van Bürk, also haben wir unsere Band einfach van Bürk genannt. Total bescheuert. Unsere Band hieß dann einfach für unser Klassenlehrer. Ich weiß nicht, ob der das mega creepy oder irgendwie charmant fand. Auf jeden Fall haben wir auch schon das ein oder andere Mal vor leeren Rängen gespielt, sag ich mal so.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich habe jetzt einen Podcast, Leute hören diesen Podcast, aber vor allen Dingen in Deutschland. Und ich glaube, in der Schweiz kennt das wirklich nur eine sehr, sehr kleine Anzahl von Menschen. Ja. Also wir könnten eigentlich den Piloten für dieses Format mit Ray Garvey eigentlich mit mir mal drehen.
Ja.
Also ich bin jetzt natürlich kein Eros Ramazzotti, ich bin mir schon bewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich könnte jetzt mal versuchen, in der Schweiz bekannt zu werden.
Ich glaube, als erstes müsstest du zusammen Stickers. Müsstest du dann halt auch wirklich mit dem Volke dich zu den einfachen Bauerngesellen setzen und mit denen jassen.
Weißt du, was das Traurige ist? Du hast komplett recht damit.
Weißt du, wo ich voll gerne mal mitmachen würde? Und bitte, wenn Leute vom Schweizer Fernsehen zugucken, bitte, diese Sendung, wo man geht als Einziger in eine Sendung und spielt gegen 100 Leute in so eine Quiz-Sendung. Da hat mal Pete Schwemmer mitgespielt und der wusste alle Antworten schon, bevor die Frage gestellt wurde. Das war episch. Und ich würde so gerne mal da mitmachen. Aber uns kennt ja kein Schwein in der Schweiz.
Einer gegen 100. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es gab es aber, glaube ich, auch mal in Deutschland, meine ich.
Ja, in Deutschland ist das auch 100 pro gefloppt. In der Schweiz ist das total geil. Also ich finde es ein Hammerformat.
Jetzt übertreibe mal nicht.
Aber ich finde auch das Abstieg erst gut. Aber lass uns doch mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar habe ich heute mal wieder einen Introvert-Tipp im Gepäck.
Mhm.
Du weißt, wir haben diese Rubrik Introvert-Tipp, wo wir Tipps geben für den Alltag eines Drinnis, für alltägliche Drinnis-Situationen. Und ich habe tatsächlich jetzt, wo ich so oft auf Reisen war beruflich, habe ich einen Introvert-Tipp aufgeschrieben, den ich mir gemerkt habe, den ich gerne an unsere Hörerschaft weiterleiten möchte.
Sehr gerne. Du weißt ja, der inoffizielle Untertitel dieses Podcasts ist ja Drinnis, der Service-Podcast.
Ja.
Und deswegen müssen wir dieser Pflicht auch nachkommen.
Ja.
Trenner ab.
Introvert-Tipp. Und zwar geht es wieder ums Bahnfahren.
Yes.
Das war ja schon öfter Thema in der letzten Zeit.
Ein sehr wichtiges Thema.
Ein wichtiges Thema, denn wir wissen, wir versuchen jetzt alle mehr Bahn zu fahren und wir fahren viel Bahn und überhaupt ist Bahnfahren allgegenwärtig. Und Deutsche Bahn ist ja auch manchmal kompliziert, so auch in meinen letzten Reisen.
Man muss sich zu helfen wissen. Man muss die Kniffs drauf haben.
Richtig.
Wissen, was zu tun ist, wenn Fall XY eintritt.
Richtig. In meinem Fall war es so, dass es war schon wieder Unwetter, Orkan, dies, das, jenes, bla bla. Ich hatte die Reise natürlich schon vorher geplant, Sitze reserviert, wie ein ordentlicher Bürger, wie eine ordentliche Bürgerin des Landes. Und dann passiert natürlich Folgendes, der ICE von Berlin nach Köln fällt aus.
Ja, Sabbat.
Es kommt ein Ersatzzug und alle Reservierungen entfallen.
Ja, Gott,
das ist wirklich der Albtraum eines Drinnis, weil wenn man kurz vor der Zugfahrt steht, ist man schon nervös und man denkt sich so, hoffentlich klappt das jetzt mit dem Sitzplatz. Man will nichts sehnlicher als in den Zug rein, seinen Koffer schnell abstellen, Jacke aus, sich auf seinen Sitzplatz setzen und dann ist man in Frieden und dann ist alles gut.
ich richte mich mittlerweile schon so ein, dass ich vorm Einsteigen mir überlege, wie ziehe ich mir meinen Rucksack aus, meine Jacke, meinen Kopfhörer, ja, meine Kappe, damit ich möglichst, ja, schnell sitze.
Ja.
Also es wird wirklich schon vorher der Drill geübt, ja, quasi.
Ja, und ich habe das auch schon perfektioniert. Umso schlimmer, wenn dann plötzlich sowas passiert. Und bei der Bahn passiert es oft, dass man total flexibel, spontan sein muss, weil alles umgeworfen wird. Und dann ist dieser scheiß Sitzplatz entfallen. Und jetzt kommt der Hack. Zum Glück war ich so klug und ich kann es euch nur empfehlen und habe in Berlin ein Hotel am Ostbahnhof gebucht. Das, mhm, heißt, ich bin bei der ersten Station am Ostbahnhof, die kommt noch vor dem Hauptbahnhof, wenn man nach Köln fährt, bin ich schon in den Zug eingestiegen.
Ah,
das wiederum hat bedeutet, alle Sitzplatzreservierungen sind entfallen, jeder darf sich einen Platz aussuchen. Ja. Das heißt, ich war die erste Person im Zug und hatte freie Platzwahl. Kein anderer Mensch, niemand, der einen gestresst hat. Ich konnte in Seelenruhe meine Jacke ausziehen, meinen Schal, konnte mich so entzwiebeln, konnte meinen Laptop aufklappen. Es war wirklich das Paradies. Und dann eine Station weiter am Hauptbahnhof, Massenpanik. 500 Leute eingestiegen, 500 Deutsche. Wo ist mein Sitzplatz? Ich hab den Platz hier reserviert. Ja, Entschuldigung, aber die Sitzplatzreservierungen sind entfallen. Da kann das nicht sein. Jetzt müssen Sie dem Schaffner sagen, dass ich im Recht bin. Und ich dachte so, boah, Leute, ey. Und ich dachte mir so, Gott sei Dank hab ich Ostbahnhof gebucht. Und hier lautet mein Tipp, egal wo, in welche Stadt ihr fahrt, bucht euer Hotel in der Nähe des Startbahnhofs. Wenn ihr nach Berlin fahrt, dann fahrt zum Ostbahnhof, steigt erst im Ostbahnhof aus, dann könnt ihr am nächsten Tag bei der Rückreise Ostbahnhof einsteigen. Ihr habt die freie Platzwahl, keine Leute, kein Gedränge und ich nenne es die sogenannte Drinni-Meile, die sogenannte extra Drinni-Meile, die man fährt.
Und umgekehrt gilt natürlich auch, wenn ich hier in Köln wohne und ich muss jetzt nach Berlin fahren zum Beispiel, und der Zug startet nicht in Köln, dann fahre ich halt gottverdammt nochmal nach Bonn, wo der Zug startet, ja, mit dem RB nach Bonn. Da steige ich ein in den, ja, leeren Zug und fahre zurück nach Köln vorbei und dann ab nach Berlin.
Ja, aber vorher muss ich auch schon nach Hannover fahren, wo der RB startet und damit muss ich dann runter nach Bonn fahren. Ja, man muss halt, als Trainee ist es nicht immer leicht, das haben wir nie gesagt, das ist auch Arbeit.
Natürlich.
Das ist auch Zeit. Es kostet Zeit und Nerven, Drinni
no
zu
pain,
sein.
No gain. Ein Spruch, der nicht besser passen könnte für Drinnis, ja, in der Komfortzone.
Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass es wirklich die beste Entscheidung war, das so zu machen. Ich hatte keinen Stress, ich hatte meine Ruhe. Ich konnte mir den besten Sitzplatz aussuchen am Fenster. Und ich war sehr glücklich und ich wollte das unbedingt mit unserer Community teilen.
Also der Tipp ist, immer am Startbahnhof, wo der Zug anfängt, einsteigen, falls die Sitzplatzreservation aufgehoben werden oder man Wagen
oder auch
fehlt.
Sonst, weil da steigen oft weniger Leute ein, genau wie in Hamburg. Am Hauptbahnhof auch mehr Leute als davor. Ich weiß gar nicht mehr, was die Station davor ist. Es gibt noch eine andere Station davor.
Danke für den Tipp, Julia.
Sehr gerne.
Introvert-Tipp.
Ich habe mich vor kurzem wieder an einen Inzident erinnert, der schon mehrere Jahre zurückliegt. Da habe ich noch allein in meiner Einzimmer-Drinni-Wohnung gewohnt und ich habe damals, man muss es so sagen, Drinnis bestellen, manchmal essen. Ich habe mir damals eine Pizza bestellt bei Pizza UFO, ich weiß es noch genau, und dazu eine große Flasche Cola Light.
Mhm.
Und warum ich mich so genau an diesen Tag erinnere, ist, dass etwas vorgefallen ist. Es war so, ich habe die Pizza im Bett gegessen und habe eine Serie gestreamt dabei. Ich war total in Gedanken, ich habe so gegessen, bla bla bla, habe mir das angeguckt, war so total weg. Und dann hatte ich Durst und greife zur Flasche und sehe, die Flasche wurde schon mal geöffnet und es fehlen gute 100 Milliliter. So. Wenn dir das jetzt passiert, ne, das ist ja erstmal richtig ekelhaft. Jetzt wusste ich aber nicht in dem Moment, habe ich jetzt, ohne es zu merken, schon was getrunken, weil ich so vertieft war in diese Serie? Oder hat der Lieferant auf dem Weg hierhin die Flasche aufgemacht und sich selber einen Schluck gegönnt? Und dann war ich so, ich habe so versucht, mich zu erinnern, ich habe versucht, die letzten 10 Minuten zu rekonstruieren in meinem Gehirn, ob ich schon mal was getrunken habe. Ich konnte mich nicht daran erinnern. So abwesend war ich in meinem Kopf. Und dann habe ich mich schlagartig so geekelt vor dieser Cola, weil ich dachte, da hat jetzt einfach ein fremder Mann draus getrunken, den ich nicht kenne. Das heißt, da sind vielleicht noch seine Spuckereste in der Flasche. Ich konnte nichts mehr davon trinken. Und im Endeffekt, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, dass der Lieferant da nichts von getrunken hat, sondern ich. Aber ich konnte die da nicht mehr anrühren. Und ich hatte schrecklichen Durst auf Cola Light. Es war wirklich schrecklich und ich habe sie dann nicht mehr trinken können. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ich war wie blockiert.
Also ich habe vollstes Verständnis dafür. Besonders in Zeiten der Pandemie wissen wir ja, wie schnell man sich an irgendwas ansteckt.
Ja.
Und da finde ich es, also wenn man sich nicht sicher ist, dann muss man abwägen. Man wartet ab, man guckt die Flasche an.
Ja.
Und dann wägt man ab, ist der Durst größer oder der mögliche Ekel.
Richtig.
Und dann muss man abwägen. Und ich finde, dann ergibt sich das von selber. Richtig. Die Naturgesetze greifen und wenn der Ekel größer ist, dann lässt man es halt eben stehen.
Ja, aber du kannst es auch verstehen. Oder war ich da jetzt irgendwie engstirnig oder so?
Nein, gar nicht. Ich kann das total verstehen.
Also ich hätte ja auch einfach so wahrscheinlichkeitsmäßig das ausschließen können. Ich hätte ja sagen können, die Wahrscheinlichkeit, dass ich draus getrunken habe, ist ungefähr bei 70%. Dass der Lieferant einfach an der Cola, die er gerade ausliefert, trinkt, ist eher bei 30%.
Ja.
Aber die 30% waren mir einfach zu viel. Es war mir zu risikoreich. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich so geekelt davor.
Ich sag dir, wenn ich die beiden Extreme nebeneinander stelle, Leute, die sich schnell mal vor was ekeln, wenn es vielleicht angefasst wurde oder auf dem Boden lag und es nicht mehr konsumieren, essen oder trinken, versus die Leute, die wirklich alles essen, was auf dem Boden lag, schon mal angerotzt wurde oder mit der Zunge abgeleckt wurde oder auch ganz gerne von den KellnerInnen die Gläser mit den Fingern innen am Glasrand transportiert wurde. Wenn ich die Extreme gegenüberstelle, bin ich auf jeden Fall bei den empfindlicheren Leuten, die sagen, nee, sorry, da
ja.
ich passe.
Und da fällt mir direkt ein, dass es passiert ist. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, wurden uns zwei Maracuja-Schollen serviert und die wurden oben zusammen mit den Fingern am Glas angefasst.
Du hast es mir nicht gesagt.
Nein, ich habe es nicht gesagt, weil ich dachte, nein. Du wirst es nicht trinken.
Nein.
Aber ich hatte so Durst. Ich habe dann von der anderen Seite getrunken. Ich habe mir genau gemerkt, wo die Finger waren. Und dachte so, was geht denn ab? Leute, ihr könnt doch nicht die Gläser oben festpacken.
Das kannst du mir nicht sagen.
Es tut mir leid.
Aber weißt du was? Ich respektiere deine Entscheidung. Du hast abgewogen, du hast den Ekel gegen den Durst, gegen die Lust, etwas zu trinken, gegeneinander aufgewogen.
Ja.
Und du hast gesagt, für mich ist es jetzt wichtiger, etwas zu trinken.
Ja.
Es ist ja auch ein naturgegebener Drang, etwas zu trinken. Und dann hast du gesagt, ich informiere Chris nicht darüber, aus Eigenschutz.
Richtig.
Und wenn er es nicht weiß, wird er wahrscheinlich auch nicht dran sterben.
Ich habe aber die Gläser, als ich sie dann angenommen habe, direkt, ich habe mir genau gemerkt, wo die Hände waren. Ich habe die direkt so gedreht, dass ich und du jeweils...
Du hast sie vertauscht.
Nein, dass wir jeweils die richtige Seite zu unserem Mund gerichtet hatten, damit wir uns nicht mit irgendwas anstecken.
Das ist eine ehrenvolle Tat, Julia.
Ja, man muss sagen, wir waren auf einem Konzert und es wäre nicht mehr die Zeit gewesen, jetzt zu sagen, wir wollen gerne neue Maracuja-Schorle. Wir mussten das schnell trinken, damit wir wieder rein können. Ich musste einfach innerhalb von Millisekunden abwägen, was ist jetzt zu tun. Und ich habe wirklich versucht, dir die Seite vom Glas zu geben, die nicht kontaminiert war.
Maracuja-Schorle ist ein sehr gutes Stichwort.
Ja.
Es ist ein sehr leckeres Getränk.
Ja.
Und ähnlich wie Eistee ist es brutal sodbrennanfällig. Also wenn ich da ein Glas trinke, da kocht die Suppe direkt
da
hoch.
Brennt's.
Wirklich, da brennt's. Da brennt's mir die Galle hoch. Und deswegen habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit, vor etwa 30 Sekunden, einen Investment Case überlegt.
Oha.
Der ist mir spontan eingefallen. Und das ist jetzt der Elevator Pitch.
Okay.
Und jetzt kommt der Trenner.
Der Drinvestment Case.
Ich weiß nicht, was es mit Sodbrennen auf sich hat. Vielleicht ist es ein Erwachsenending. Je älter man wird, desto schneller kommt die Suppe hoch. Auf jeden Fall, wenn ich ein Glas Eistee trinke, dann ist bei mir Feierabend. Dann muss ich mich kerzengerade hinstellen, andere Tricks, Kaugummi kauen etc. bringt nichts.
Ich hoffe ja, dass die Marketingabteilung von Gaviscon zuhört, dass wir mal irgendwann für die Werbung machen dürfen.
Gaviscon wird jetzt eine große Rolle spielen bei meinem Pitch.
Oha.
Und zwar Eistee im Tetrapack, nehmen wir jetzt mal an. Man will das Tetrapack trinken, schön handlich. Man säuft die 2 Liter Pfanne weg oder meines Erachtens auch ein Durstlöscher, sehr leckerer Eistee.
Ja.
Und dann unten, wenn das Getränk schon aufgebraucht ist, unten wenn nichts mehr drin ist, ist eine Schicht Gaviscon oder ein anderes Sodbrenngel, sag ich mal. Gaviscon ist so ein Gel, was man sich in den Rachen schütten kann.
Ja.
Und das löst sich dann im Tetrapack. Und nachdem man den Eistee getrunken hat, löst sich das und man kann es reinschlürfen. Und das Gaviscon kommt direkt zurück. Wir leben ja in der Zeit der Produkte-Kollaboration. Ja. Und ich sehe das also wirklich vor mir. Durstlöscher featuring Gaviscon.
Ja.
Oder Durstlöscher Geschmacksrichtung Gaviscon. Oder Durstlöscher Geschmacksrichtung Pfirsich.
Cherry Gaviscon.
Cherry Gaviscon, genau. Minze. Und dann könnte man natürlich auch, man könnte das Getränk an sich verschiedene Geschmacksrichtungen geben und dann auch noch im Gaviscon. Also man kann so wie ein Doppelding machen draus. Ja. Man kann auf der einen Seite, wenn man jetzt sagt, ich kann mich nicht entscheiden, Eistee, Pfirsich oder Lemon, dann macht man es ganz einfach. Man nimmt den Durstlöscher Pfirsich und macht Gaviscon Lemon rein und dann kann man das so reindremeln.
Ich finde interessant, wovon du sprichst. Ich sehe das so ein bisschen wie das Getränkependant zum Müller mit der Ecke. So in der Ecke quasi ja. Gaviscon und in der Mitte der Eistee. Das finde ich aber auch interessant und ich fände es auch cool, wenn man die dann, wenn es noch, also bei Müller mit der Ecke ist ja noch so ein kleiner Fun-Anteil enthalten, weil man knickt das quasi selber rein,
das Kippeln.
Man kann das selber dosieren, wie man das essen will, ob, wie viel man reinmacht und das müsste man aber dann auch bei dem Eistee machen dürfen, dass es irgendwie auch vielleicht so chemisch reagiert.
Noch geiler, man hat einen Strohhalm, wo das drin ist. So eine Art, gibt's nicht Ahoi Brause oder
ja,
sowas?
Ich habe auch gerade an Ahoi Brause gedacht, nämlich man hat Gaviscon, aber in Form von Ahoi Brause.
Ja.
Und sobald das die Zunge berührt, löst sich das auf zu einem Gel.
Genial.
Und dann gemeinsam mit dem Eistee wird das zu einer Explosion im Mund.
Direkt einfach mehr Lebensmittel, wo schon Medikamente drin sind. Warum nicht direkt?
Warum
Müller?
Dürfen das immer nur die Tiere in der Massentierhaltung haben, essen mit Antibiotikum?
Richtig.
Wir wollen auch Medikamente
jetzt
rein.
Jetzt kommt Müller mit der Ecke und dann nicht so irgendwie Schokocrispies drin, sondern direkt Ibuprofen 600. Direkt am Morgen schon so klein gemacht und man kann so kleine Bites rein. Das wäre genial.
Das finde ich mega. Müllerprofen. Einfach reinknicken. So vier Stück, vier Kapseln.
Kellogg Tresors. Nicht gefüllt mit Schokolade, sondern mit Paracetamol.
Oder auch bei M&M's so jeder 10. M&M ist ein Paracetamol. So, aber einfach mit Hülle, mit bunter Hülle.
Ja.
Und dann kann man so wegknuspern und man merkt es quasi gar nicht. Wie die Tiere, wenn die so verarscht werden, wenn man denen so Medikamente ins Essen spritzt. So will ich auch verarscht werden. Dann hat man wirklich ein bisschen Fun, wenn man Schmerzen hat. Ich finde, Eistee Gaviscon finde ich wirklich eine sehr gute Idee.
Ist das ein Reinvestment Case?
Hundertprozentig.
Ich möchte 1,2 Millionen. Ich möchte 1,2 Millionen für 10% an meinem Unternehmen.
Das heißt, du schätzt deinen Unternehmenswert auf 12 Millionen Euro. Sehe ich das richtig?
Richtig.
Wie viel hast du bis jetzt umgesetzt?
Ich habe in meinem selber kreierten Online-Shop habe ich 56 Tetrapacks verkauft.
In den letzten 8 Monaten. Und die hat alle meine Tochter gekauft. Nein, ich investiere, aber ich komme dir ein bisschen entgegen beim Preis. Ich möchte dir gerne 120 Euro geben und möchte dafür 80%. Bist du einverstanden?
Nein.
Okay, dann kommen wir nicht zusammen.
Da kommen wir nicht
Tut
zusammen.
Tut mir leid.
Aber findest du es ein Reinvestment Case?
Ich finde ja. Wenn ich Ralf Dümmel wäre, wenn ich 200 Millionen gerade von Georg Kofler bekommen hätte, dann würde ich jetzt investieren in dein Produkt.
Also wir halten fest, Snacks direkt schon mit Medizin kollaborieren.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das war der Drinvestment Case für heute.
Ich finde es super. Vielen Dank für den Pitch.
Der Drinvestment Case.
Ich lese mir ja immer so gern die Kommentare von unserer Community durch, die Bewertung. Ich freue mich über jede einzelne. Ich habe auch wirklich jede einzelne bis jetzt gelesen und kann auch gar nicht glauben, wie viele das sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, am meisten freue ich mich, wenn Leute uns als lustig bezeichnen. Mhm. Weil ich glaube, was viele immer vergessen, darüber hinaus, dass wir ja auch ein Thema besprechen, was irgendwie auch ein bisschen ernst ist, aber halt auf eine lockere Art und Weise, vergessen manche Leute, dass wir Comedy machen. So. Und dass wir eigentlich hauptsächlich versuchen, auch hauptberuflich, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn die Leute das, wenn es auch bei ihnen so ankommt.
Ja, ist so. Manchmal lese ich auch Selbsthilfe-Podcast und da frage ich mich, warum eigentlich? Wem muss hier geholfen werden? Eigentlich niemanden.
Ja, ich denke auch, also wir machen das ja auch gern und wir reden auch gern über solche Themen Und es ist auch cool, wenn Leute sich verstanden fühlen und abgeholt fühlen und denken, okay, das hilft mir irgendwie, das ist wie ein Selbsthilfe-Podcast, auch finde ich auch cool. Aber trotzdem sind wir ein Comedy-Podcast und ich glaube, wir wollen auch wirklich sehr gerne als solcher wahrgenommen werden. Und was mir auch aufgefallen ist, und da sind wir auch wieder beim Thema, was ich schon mal bei meinem Buch angesprochen habe, ist, wir haben eine Hörerinnenschaft von 70% weiblichen Personen. Mhm. Und da frage ich mich, was ist der Grund? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung, und zwar, dass eine Frau in unserem Podcast ist und dass das reicht für männliche Hörer zu sagen, den höre ich mir nicht an. Weil wir besprechen eigentlich alles. Es betrifft niemand Besonderes, betrifft kein besonderes Thema. Wir reden über alles, wir reden über viel Quatsch, wir labern, wir machen Comedy. Es ist total Unisex, was wir machen, aber trotzdem hören uns fast nur Frauen. Und ich frage mich immer genau, wie auch beim Buch, ist es eigentlich immer das Gleiche? Ist es jetzt so, weil hier eine Frau dabei ist?
Das ist eine rhetorische Frage, die man einfach nur mit Ja beantworten kann, möchte ich sagen. Es ist so.
Ich glaube, es ist einfach so einfach. Wenn da eine Frau bei ist, ist es, glaube ich, direkt schon uninteressant für die meisten Typen.
Ja, es ist auf jeden Fall so, ja.
Auf jeden Fall freue ich mich über jeden Typen, der uns schreibt und sagt, ey, voll der coole Podcast, ihr seid mega lustig. Und das ist jetzt nicht, weil ich keine Frauen mag. Ich finde, unsere Community ist die beste überhaupt.
Ja.
Die HörerInnen, alle, die wir haben, sind super cool. Aber ich finde einfach, am Ende des Tages hat man wieder, kommt man wieder auf den gleichen Nenner wie bei allen anderen Bereichen im Leben. Männer sind ein Problem. Wenn sie nicht verstehen, warum unser Podcast cool ist und genauso cool wie von den zwei Typen, die sie so abfeiern, dann kann ich kann auch nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr machen, als hier mit dir über alles Mögliche auf der Welt zu reden, was alle Menschen betrifft, was kein besonderes Geschlecht betrifft. Es geht um alles und nichts. Das ist doch wirklich was für jeden, oder?
Ich meine, wir können natürlich schon eine Sache ändern, ne? Wir können das machen, was sehr viele Männer machen, und zwar so vorgeben, mehr zu sein, als sie sind.
Ja.
Und natürlich auch selbstbewusster zu sein und sagen, ja, ja, klar, ich habe zu jedem Thema eine Meinung und deswegen lohnt es sich auch jeden Tag, einen Podcast rauszubringen.
Ja.
Das kann man natürlich schon machen, aber das ist...
Aber das entspricht uns nicht.
Ja, da hätte ich auch...
Aber müssen Typen solche Alpha-Typen hören, weil sie sonst nicht ertragen, oder was ist das Problem? Ich bin ratlos, vielleicht hast du eine Idee.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich muss man einfach mehr mit anderen Typen Bier saufen, damit die einen dann auch supporten. Ich merke das ja auch selber als Typ in der Medienbranche, wenn man so will, wo ich jetzt irgendwie reingerutscht bin und man zwangsläufig mit diesen Bros allen zu tun hat.
Ja.
Und wenn man da jetzt nicht so mitmacht, dann hat man es schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Oder umgekehrt, man hat es einfacher, wenn man bei den richtigen Typen dranhängt.
Ja.
Da öffnen sich dann plötzlich ganz andere Türen.
Ich glaube, wir lassen die Tür lieber zu. Wir bleiben, wie wir sind. Ich finde es eigentlich ganz chillig so. Und ich find's cool. Es macht Spaß und wir machen lustige Sachen. Und von mir aus können wir das noch sehr lange machen.
Ich würde sagen, auf dieser Note würde ich dieses Podcast-Erzeugnis dieser Woche stehen lassen. Vielleicht muss man auch einfach mehr so Feuilleton-Zeug raushauen.
Ja.
Vielleicht bringt das so, wie bei Squid Game dann plötzlich die große Kapitalismuskritik sehen, wo dann die Feuilletonisten sich einen runterholen, weil sie denken, alle Netflix-AbonnentInnen gucken Squid Game, weil es so eine geile Kapitalismuskritik drin hat. Nein, es ist einfach nur sehr ästhetisches Töten, was natürlich sehr faszinierend ist.
Ja.
Aber das ist eine andere Note. Das ist ein anderes Thema, da wollen wir gar nicht
beim nächsten Mal.
Da hatte ich nämlich auch mal schon einen Fuß drin im Feuilleton und da will ich nicht noch mal rein.
Nee, beim besten Willen nicht.
Das ist meines Erachtens noch dubioser als Medien.
Ich glaube, wir sind auf dem Dachboden besser aufgehoben. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr nicht Lust habt, ist auch okay. Ihr könnt doch einfach nur den Podcast hören oder auch nicht. Alles ist in Ordnung und bis nächste Woche.
Auf Wiederhören und tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.